Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ich habe schon einige Rückmeldungen zu den bisherigen Inhalten des Podcasts bekommen. Und da kommt natürlich eins immer wieder mit rüber. Das Interesse am Thema KI ist groß. Viele hoffen auf KI-Tools, die Belastungen in Krankenhäusern rausnimmt und die medizinische Qualität weiter erhöht. Deshalb habe ich heute einen Gast eingeladen, der bereits vor einem Jahr bei mir war. Professor Kai Wehkamp. Kai ist Professor für angewandte künstliche Intelligenz in der Medizin. Er war langjährig klinisch als geschäftsführender Oberarzt an der Uniklinik Kiel tätig und bringt diese klinisch-ärztliche Erfahrung nun in seine Tätigkeit als Berater und Geschäftsführer der Lohmann Konzept GmbH ein. Kai, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Kai, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ging es so ein bisschen um die Theorie von künstlicher Intelligenz, um verschiedene Lerntypen und breite Anwendungen damals von KI-Tools gab es wenig, wenn dann im diagnostischen Bereich. Vieles war in den Anfängen. Und du hast ja schon so ein bisschen Lust auf die weitere Entwicklung gemacht. Dementsprechend würde ich dich gern fragen, was hat sich in den letzten 12 Monaten aus deiner Sicht ergeben?
Also, man muss schon sagen, dass sich was verändert hat. Und das haben, glaube ich, auch alle gemerkt. Wir haben ja schon, das war schon, bevor wir letztes Mal gesprochen haben, ging es so allmählich los, dass die Large-Language-Modelle, also quasi alles so, was ChatGPT-artig ist, immer mehr an Bedeutung gewonnen haben und sie auch immer mehr schon genutzt wurden. Und das, insbesondere in diesem Bereich, hat sich einiges getan, was zumindest echte Veränderungen sind. Wenn man so den Gesamtüberblick nimmt, dann sind das ja ganz viele verschiedene Bereiche, in denen KI angewendet werden kann. Also zum Beispiel zur Bilderkennung, zur Verarbeitung von komplexeren Daten, also zum Beispiel alles, was wir so in der klinischen Akte haben, im Krankenhaus oder auch in der Praxis. Und dann auch das ganze Thema rund um, wie man das in Sprache umwandelt, Sprache daraus lernen kann, Sprache daraus also generiert werden kann. Und in diesem Bereich kann man wiederum trennen in den Teil, wo mit klinischen Daten gearbeitet wird, also aus irgendwelchen Daten oder Informationen, die wir vom Patienten haben, etwas mit KI passiert, oder wo wir die Wissensdaten nehmen, also das, was wir quasi aus PubMed und Co. kennen oder aus Leitlinien und wie das verarbeitet wird. Und insbesondere in diesem Bereich, also wo es um Sprache geht, hat sich einiges getan und teilweise, wenn man so will, direkt als medizinische Produkte und teilweise aber auch so ein bisschen, könnte man sagen, naja, an der Medizin und auch an der Regulierung vorbei. Also zum Beispiel, wenn Ärzte und Ärzte ChatGPT nutzen, um etwas besser zu formulieren. Das ist so etwas, was es auch vor einem Jahr vermutlich schon gab, aber was immer mehr genutzt wird, weil einfach immer mehr sich damit beschäftigen. Absolut grenzwertig, wenn es um Patientendaten dabei geht. Aber die Effekte, die da sind, sind natürlich teilweise beeindruckend. Und das, was ja relativ stark jetzt gerade kommt, ist, dass einfach gesprochen Systeme, die zuhören, also dem Patientengespräch zuhören, Arzt-Patientengespräch zuhören und daraus dann Texte generieren. So, und medizinische Arztbriefschreibung und so weiter. Wir können vielleicht gleich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber hier hat sich dann also doch einiges getan. Und der große Vorteil dabei ist, dass man dafür halt nicht erstmal einen Datenstandard braucht, sondern relativ viel, relativ niedrigschwellig einführen kann. Gibt aber auch eine ganze Reihe an Risiken, die, und das ist so ein bisschen die Kehrseite, teilweise ganz schwer durch Prozessmaßnahmen, durch regulatorische Maßnahmen aufzufangen sind. Und das werden auch viele Chefärztinnen und Chefärzte und auch anderes Leitungspersonal im Krankenhaus merken, dass man da teilweise so ein bisschen ein komisches Gefühl hat, weil es wird einfach irgendwie genutzt. Und selbst wenn ich das als offizielle Entwicklung habe, dann bin ich mir immer nicht so ganz sicher vielleicht, ob es denn auch richtig genutzt wird und ob daraus bestimmte Risiken entstehen, die am Ende ja die medizinische Qualität schädigen und dann halt natürlich Patienten gefährden können. Und das ist wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht und sich auch immer wieder fragt, ist das wirklich für diese Hilfe zugelassen und können wir das machen?
Ich würde mal gerne so einmal unterscheiden mit Entwicklungen, die noch so eine Art Projektcharakter haben, die sozusagen am Anfang von der Marktreife stehen und Produkten oder Tools, die quasi schon zugelassen sind oder die schon funktionieren, die auch letztlich jetzt ein Kollege oder eine Kollegin, die schon eine Abteilung leiten, einsetzen können. Also, dass projektartig gerade ganz viel gemacht wird, das ist klar. Das ist natürlich auch immer einfach ein Riesenaufwand und auch sehr individuell. Also für jede Abteilung oder jede Klinik, jeden Träger. Ich würde trotzdem mal ganz kurz fragen, so aus dem Gesichtspunkt Low-Hanging Fruits, also wie jetzt ChatGPT oder Patientendaten in ChatGPT eingeben, um einen Verlauf zu erzeugen oder einen medizinischen Sachverhalt nochmal besser zu formulieren. Gibt es da aktuell schon Tools, die da hilfreich sein können und die man letztlich einfach abonnieren kann und nutzen kann?
Na, am prominentesten ist vermutlich jetzt gerade ChatGPT Health, was ja letzte Woche ganz aktuell gelauncht wurde und die ja zu postulieren, sie gehen ganz sicher mit den Daten um. Aber hier ist wichtig zu verstehen, als Ärzte, als Arzt, als Behandler dürfen wir ja auf keinen Fall Patientendaten eingeben. Und das gilt sowieso für ChatGPT ganz grundsätzlich. Also darauf hast du vermutlich auch abgezielt. Und ich wollte einfach nochmal klarstellen, dass das nämlich genau nicht geht. Als Patient selber kann ich natürlich meine Daten da eingeben und werden auch viele jetzt schon machen. Und ChatGPT Health ist ja sogar dafür vorgesehen, dass es sich in andere Anwendungen mit einloggt. Aber das ist eher, wenn man so will, patientenseitig. Und es empowert quasi den Patienten darin, dass er letztendlich vielleicht seine eigenen Daten auch besser versteht. Das ist nicht das, was du meintest, genau. Du hast, aber ich will es trotzdem Vollständigkeit halber erwähnen, was kann im Krankenhaus also genutzt werden? Es gibt also ganz viele Anwendungen, die diese einfach, oder na, es ist letztendlich, kann man sagen, einfach gerade Bilderkennung und so weiter. Da gibt es zig Anwendungen inzwischen, die zugelassen sind. In den USA sind es inzwischen fast 1300 Anwendungen und 3/4 davon sind aus der Radiologie und auch in Deutschland sind viele zugelassen und die werden ja auch schon genutzt. Relativ unaufgeregt. Radiologen kennen das, dass sie ständig neueste Techniken nutzen, digitale Techniken, überhaupt nichts Neues. Und hier, also an sich, ne, dass man sich mit diesen Innovationen auseinandersetzt und da, wo sie zugelassen sind und Mehrwert bringen, werden sie halt auch genutzt und teilweise müssen sie sogar auch genutzt werden. Und das wird auch zunehmend kommen, da, wo sie richtig gut sind, insbesondere so zu Verlaufsbeurteilen und Ähnliches oder ganz konkrete Fragestellungen wie Lungenkrebsdiagnostik. Dieser andere, etwas offenere Bereich, also all das, wo es um Sprachmodelle geht, der ist, da fragtest du gerade, naja, was ist Projekt, was ist denn jetzt richtig marktfähiges Produkt? Und tatsächlich ist es so, dass die Hersteller gerade versuchen oder die Herausforderung haben, wie kriegen sie das Ganze eigentlich in die Kliniken rein als Produkt, was sie verkaufen, ohne Medizinprodukt zu sein. Denn für ein Medizinprodukt gelten ja ganz besondere Zulassungsvoraussetzungen, die auch nicht mal eben so zu erreichen sind. Ähnlich wie für die Medikamentenzulassung muss man hier zwar nicht ganz so aufwendige Studien betreiben, aber man muss letztendlich nachweisen, dass das Produkt sicher ist und für diesen Zweck geeignet ist. Und dass es nur für diesen Zweck eingesetzt wird, muss wiederum sichergestellt werden. Und ein regulativer Prozess hängt dahinter, der ein bisschen braucht. Und das ist erstmal auch richtig so, weil es geht hier um Patientensicherheit, genauso wie für ein Medikament, wie für ein Stent und so weiter, ist es richtig, dass das eingefordert wird. Und jetzt aktuell ist ganz oft die Frage, handelt es sich um ein Medizinprodukt oder nicht? Also Beispiel, es gibt inzwischen Systeme, die man auch kaufen kann, die aus den medizinischen Daten, die wir im Krankenhausinformationssystem, im KISS haben, die daraus versuchen, automatisiert einen Arztbrief zu erstellen. Jetzt ist die Frage, ist das ein Medizinprodukt oder nicht? Und man steht hier in der Regel auf dem Standpunkt, nein, es ist kein Medizinprodukt. Man nimmt ja nur das, was da ist, formuliert es und die Verantwortung liegt am Ende bei der Ärztin, beim Arzt, das Ganze zu überprüfen. Insofern, das kann man auch aktuell gerade schon kaufen, aber es birgt genau eins der Risiken, die wir vorher beschrieben haben, nämlich, die sind ja nur dafür da, damit sie einen Vorschlag machen und Ärztinnen, Ärzte sollen das Ganze dann überprüfen. Wir alle wissen aber, die Zeit ist eigentlich dafür gar nicht da. Das heißt, es wird ganz schnell so sein, dass die dann so genutzt werden. Das heißt, hier haben wir irgendwie so einen Graubereich, wo es irgendwie schon Produkte gibt, die auch gekauft werden können, wo aber man sehr gut gucken muss, dass man an einen Anbieter gerät, der das Ganze auch seriös macht. Und da gibt es durchaus ja einige. Trotzdem ist hier auch gerade noch einiges in Entwicklung, aber da gibt es erste Tools, die richtig, richtig gut auch schon funktionieren. Aber trotzdem natürlich auch die typischen Probleme von Large Language Modellen haben, auf die wir gleich unbedingt nochmal eingehen sollten.
Ganz
Und
kurz, auf welche Probleme? Du warst gerade ein bisschen schnell, das müssen wir, glaube ich, nochmal.
okay, die typischen Probleme. Ich erzähle noch ein
Ja.
anderes Beispiel und dann gehe ich einmal kurz darauf ein. Das andere, was auch jetzt wirklich schon zu kaufen ist, ist, dass es Systeme, die zuhören und dann daraus die Anamnese zum Beispiel erstellen. Also CourtAI macht sowas. Im ambulanten Bereich hat das Tomedo als Add-on im Angebot. Ich bin nicht ganz sicher, ob es da schon verkauft wird oder ob das ein Test ist, aber auf jeden Fall kann man es als Niedergelassener da auch schon nutzen. An der Charité läuft ein Projekt mit Azure von Microsoft, was also auch zuhört und dann das Ganze in Text umwandelt und das ist teilweise schon ganz schön gut, muss man sagen. Grundsätzlich ist es so, Large Language Modelle, ChatGPT als bekanntestes Beispiel, aber es gibt ja inzwischen zig andere, haben die Problematik, dass sie halluzinieren und zwar sehr überzeugend. Und es ist unglaublich wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und das ist nicht ein kleines Problem, das ist hochrelevant. Nur als ein Beispiel, ich habe kürzlich für einen Kongress Teilnehmer gesucht und wollte gern auch noch eine ganz spezielle Spezifikation haben. Ich gehe mal hier nicht zu genau drauf ein und habe ein bisschen recherchiert, habe ein paar gefunden, dachte, ach, jetzt frage ich nochmal ChatGPT. ChatGPT hat mir absolut confident eine Liste von 12 Menschen ausgespuckt. In dem Fall ging es um Chirurgen, Chirurginnen, die sich auch mit KI beschäftigen. Von den 12 stimmte keine. Und es war mit Biografie und allem drin, ja. Und alle kennen ähnliche Beispiele. Zwei waren zwar im Thema KI, aber waren keine Chirurgen. Und die anderen 10 waren komplett ausgedacht. Komplett. Es gab diese Menschen nicht. Ich habe es recherchiert. Ich habe natürlich den Prompt auch nicht so gut gemacht. Ich habe ihn dann stärker gemacht. Dann wurde er auch besser. Dann waren die Ergebnisse so, dass dann auch ChatGPT sich korrigiert hat. Man sollte zum Beispiel immer nach Quellen direkt fragen und so weiter. Also ChatGPT hat sehr große Probleme damit in diesen Grenzbereichen, die sind. Das gilt halt allgemein für Large Language Modelle. So, wenn ich einen Arztbrief generiere oder zuhöre, ChatGPT wird im Zweifel das schreiben, was es selber für am wahrscheinlichsten hält. Und es ist ganz wichtig, dass die Systeme so gut sind, dass sie bei Unsicherheiten halt nicht anfangen zu halluzinieren, sondern dann halt auf diese Unsicherheiten hinweisen. Da gibt es Anbieter, die genau darauf eingehen. Und ich glaube schon, dass wir hier Systeme brauchen, die, wenn man so will, auch auf unseren Kontext konkret trainiert sind. Wenn es um Wissen geht, das ist ja die andere Seite. Auch hier gibt es ja jetzt, also viele Ärzte fragen schon jetzt bei ChatGPT, wie behandle ich dies oder jenes? Ja, und früher haben sie über Wikipedia geguckt. Geht einfach schneller. Aber das ist hochgradig gefährlich. Das ist keine Übertreibung. Also es gab eine sehr schöne Studie, ist gerade rausgekommen, noch im Preprint. Harvard und Stanford haben mehrere Dutzend Sprachmodelle getestet, die also für Wissen da sind, also wissensbasierte Sprachmodelle für Medizin, die No-Harm-Studie, und konnten zeigen, dass bis zu 22% der Antworten nicht nur nicht ganz richtig sind, sondern wirklich zu schweren Schäden führen können. Und das ist schon ganz schön heftig, ne? Ein Fünftel der Antworten sind gefährlich. Und sie kommen aber so an, dass ich sie glaube. Dass ich denke, das ist schon richtig. Und das Problem ist, es stimmt ja auch meistens. Es stimmt halt nur bei den vielleicht 20% nicht. Und vielleicht sind es dann am Ende auch doch nur 10. Aber sobald ich anfange, mich darauf verlasse, wird es extrem schwierig. Übrigens der Großteil durch Auslassung, also dass wichtige Dinge nicht dargestellt werden. Also es sind gar nicht nur Halluzinationen, sondern auch viel fehlende Inhalte. Also hochgradig kritisch. Und ein Problem, was unbedingt ganz gezielt angegangen werden muss durch diese Modelle, das ist auch, wenn man so will, die Gefahr an ChatGPT Health und anderen, dass sie also uns in trügerischer Sicherheit wiegen lassen. Und es ist ja gerade noch so, gerade sind da draußen ja quasi noch ganz viele Ärzte und Ärzte, die wirklich Experten ihres Faches sind, wirklich evidenzbasiert alles gelernt haben und die dann auch sowas mal challengen können, sagen, naja, das stimmt ja aber nicht, was hier steht. Aber wenn ich jetzt junger Assistenzarzt bin, dann merke ich das ja gar nicht. Und das ist natürlich auch ein Problem der Ausbildung. Also ist es wichtig, dass wir auch hier darauf achten, es muss evidenzbasiert bleiben, es müssen echt Evidenzen drin sein. Übrigens bei dieser No-Harm-Studie, und da habe ich mich wirklich gefreut. Schon toll, dass das beste Produkt tatsächlich aus Deutschland kam. Also Amboss, was ja viele kennen, ist ja ein Wissensdatenbankanbieter, der ursprünglich aus dem Medizinstudium kam, aber inzwischen ja auch Wissen aufbereitet für Ärzte auf Facharztniveau. Und die haben am besten abgeschnitten in dieser, also es war keine deutsche Studie, Stanford und Harvard, wie gesagt, dahinter. Das beste Modell, was deswegen so ist, weil darunter eine medizinische Datenbank liegt, die von Menschen kuratiert wird. Also darunter steckt quasi die Medizindatenbank, die auf aktuellen Leitlinien, deutschen Leitlinien, europäischen Leitlinien basiert, auf dem, was aktuelle Studien zeigen, die vielleicht noch neuer sind als und wo letztendlich menschliche Experten, echte Ärzte und Ärzte, diese aktuellen Studien immer wieder überprüfen und sagen, das hier ist unsere Datenbasis und nur auf Basis dieser Datenbasis arbeitet das Sprachmodell, was dann dahinter steckt. Und nur dann wird es gut. Also wenn ich da irgendwas mache, dann muss ich das machen. Und übrigens dieses KI-System quasi, wenn man so will, also ein Sprachmodell ähnlich wie ChatGPT, was dann auf dieser Amboss-Datenbank basiert, ist interessanterweise in den USA schon zugelassen von Amboss. In Deutschland noch nicht, weil in Deutschland alles wieder ein bisschen schwieriger ist. Kommt aber hoffentlich auch in den nächsten Monaten hier. Und dann haben wir, wenn man so will, das sichere KI-System für Wissensdaten auch hier zur Verfügung, wird auch seinen Preis haben, aber der ist, glaube ich, auch berechtigt, wenn man bedenkt, was dahinter steckt. Wenn man das Ganze einfach nur auf Basis von allem Wissen, was im Internet ist, macht, ist es natürlich billiger, als wenn man wirklich Experten hat, die das beurteilen, aber leider braucht man das.
Eine kurze Zwischenfrage. Es gibt ja auch die Integration von Amboss in ChatGPT. Kennst du die Integration?
Also ich kenne die in Microsoft Azure. Ich weiß nicht, ob es direkt in Azure ist, aber auf jeden Fall da. Ich glaube in Azure. Das sind teilweise ähnliche Konzepte. Also man muss ja immer bei Large Language Modellen zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das eine ist quasi die Engine, also das, die Technik, die quasi dann die Sätze formuliert, vereinfacht gesprochen, den Prompt verarbeitet. Und dann ist mal die Frage, worauf basiert das? Auf welcher Datenbank? Und die Engine kann man kombinieren mit verschiedenen Datenbanken. Das heißt, also so einfach gesprochen, quasi das ChatGPT-System. Die Engine kann man auch nutzen, um auf Amboss-Daten oder auf nur Wikipedia-Daten oder nur auf die Bibel oder was auch immer zuzugreifen, je nachdem, was man gerne darunter
Schön,
hätte. Ja.
Amboss und die Bibel in einen Satz zu bringen. Kai, du kannst es.
Darf ich vielleicht nur ein, weil du hast gefragt, was hat sich verändert? Ich habe jetzt ein paar positive Sachen gesagt, aber ehrlich gesagt, ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis des letzten Jahres ist auch, dass wir merken, die Systeme stoßen an ihre Grenzen. Also, gerade was dieses Thema Halluzinationen und so weiter angeht, die Systeme werden da gerade nicht mehr deutlich besser. Das heißt, wir müssen uns vermutlich darauf einstellen, dass da quasi immer eine gewisse Ecke bleibt, die das System nicht kann. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir weiterhin Menschen haben, die das überschauen können. Ne? Du hast vermutlich auch diese Erkenntnis gehabt im letzten Jahr, dass es dann doch teilweise halt die Fehler
Genau,
drin sind und es dann doch
das würde ich
alles.
nämlich auch gern noch mal ganz konkret benennen. Also so wirklich die Erkenntnis aus dem letzten Jahr. Wenn du es mal wirklich in ein, zwei Sätzen sagen kannst, was war für dich wirklich die Erkenntnis? Vielleicht in welchem Bereich es besonders gut funktioniert, welche Entwicklungen besonders neu, interessant sind oder was auch einfach Limitationen sind, die man frühzeitig noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
Also, alles, was mit Bilderkennen und so weiter zu tun hat, funktioniert ziemlich gut. Und da kann man eigentlich schon einen Haken dran machen, auch schon letztes Jahr, dass sowas klappt ganz gut. Ja, also wunderbar. Und das wird auch noch besser werden. Trotzdem werden wir weiterhin Radiologen brauchen, die den Gesamtblick haben und so weiter. Was jetzt aufs letzte Jahr mich besonders beschäftigt hat und beeindruckt, aber auch teilweise beunruhigt, ist letztendlich das, was mit Sprachmodellen möglich ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch, welche ungelösten Limitationen dahinter sind und die dann durchaus gelöst werden können, aber wo man sehr gut darauf achten muss, dass das auch passiert. Man könnte sagen, es gibt jetzt unglaublich viel Ramsch auf dem Markt. Ja, ich will ChatGPT nicht als Ramsch bezeichnen, aber es ist nicht dafür gedacht, Medizin zu machen. So, ja. Das heißt, es gibt günstige Systeme, die aber nicht richtig gut sind. Die sind völlig ausreichend für den Hausgebrauch, für alles Mögliche. Ja, aber sie sind halt nicht richtig gut. Und das ist eine große Gefahr. Wir werden quasi, wenn man so überflutet mit allgemeiner KI, Large Language Modelle meine ich damit jetzt, die aber gut genug für alles Mögliche ist, aber nicht für Expertenmedizin. Und deswegen ist das Licht und Schatten. Toll, was die können, auch wenn sich jetzt, finde ich, so unglaublich viel nicht mehr getan hat im letzten Jahr da, bei den normalen, frei verfügbaren Systemen. Toll, was jetzt passiert im Bereich spezialisierter Large Language Modelle, also wie zum Beispiel das System von Amboss, wo man auch noch trotzdem ein bisschen kritisch sein muss. Nicht so, dass da jetzt automatisch immer alles stimmt, aber es ist halt deutlich besser. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man das benutzt, Ich glaube, es gibt keinen Arzt, der da nicht besser wird. Vielleicht nicht in der eigenen Expertise, da ist man meistens, ja, weiß man hoffentlich alles, aber gerade wenn es um die Randbereiche geht, die man nicht täglich sieht, dann kriegt man damit schon ein bisschen Superkräfte. Aber auf der anderen Seite Schatten, es ist immer eine Gefahr dabei, wenn man zu unkritisch damit umgeht. Und das, insofern haben wir eigentlich diesen Zwiespalt. Wir haben irgendwie eine gewisse Form von Hype, wo wir schon letztes Jahr, glaube ich, gesagt haben, muss man mal aufpassen. Ich finde, es verdichtet sich, dass wir merken, also KI kann zwar einiges, aber es kann bestimmt nicht alles. Also zumindest sind wir da weit entfernt. Es ist auch nicht so, dass es gerade linear oder exponentiell weitergeht und alles ständig besser und besser wird, sondern manche Sachen lassen sich einfach nicht trainieren, weil aber die Daten nicht da sind. Daten werden auch nie da sein oder die Daten sind zu schlecht und so weiter. Also trotzdem ist es toll, aber muss einfach kritisch bleiben. Und die große Herausforderung, das ist das, was mir schon Sorgen macht, ist, dass es so schwierig ist, dass so in den Griff zu kriegen, so zu regulieren, dass gute Medizin dabei rauskommt. Also wie schaffe ich es denn künftig, dass Ärzte und Ärzte weiter gut ausgebildet werden, weiterhin wachsam bleiben und kritisch damit umgehen? Das ist wirklich eine Herausforderung und teilweise auch ungelöst. Beim selbstfahrenden Auto kann man sich gut vorstellen, man rüttelt immer mal am Lenkrad, aber wie machen wir das denn in der Medizin, dass wir immer wieder selber nachdenken müssen und das auch sicherstellen, wenn ich bei mir in der Klinik sowas implementiere?
Also, was mir da so ein bisschen einfällt, ist, ChatGPT Health wurde jetzt ja auch erstmal für Patienten und Patientinnen gelauncht, also gar nicht für den medizinischen Bereich, sicherlich aus strategischen Gründen oder unter anderem auch aus strategischen Gründen. Aber wenn wir jetzt mal uns an die Anfangszeiten von Google erinnern, wo Ärztinnen und Ärzte wir dann genervt waren, dass Patienten mit gegoogelten Wissen kamen. So, und da schon in so eine gewisse, ja, in so eine gewisse Drucksituation kam, uns zu erklären, warum wir vielleicht irgendwas nicht machen, was sie irgendwo recherchiert und gelesen hatten, oder warum wir was machen, was sie nicht gelesen hatten. Und die neue, ich nenne es mal KI-Zeit, die bringt ja diesen Faktor auf ein ganz anderes Level, ne? Also wenn man da personalisierte Patientendaten als Patient auch selbst eingibt. So, und dann schlägt der XY vor, wovon ein Teil richtig ist, ein Teil nicht, ein Teil vielleicht auch für einen anderen Kontext richtig, ne? Weil es mit anderen Trainingsdaten gefüttert wurde, dann bringt es natürlich auch Ärztinnen und Ärzte wieder in so eine Drucksituation, wo man auch erstmal wieder relativieren muss, wo man vielleicht auch teilweise gar nicht relativieren kann. In meiner Arztpraxis kommen manchmal Menschen, die auf sozialen Medien, also beispielsweise Instagram, was gesehen haben, irgendein neues Präparat, irgendein neues Vitamin und sind dann ganz überzeugt, dass sie genau das brauchen oder das nicht brauchen. Und es ist ganz schwer, gegen sowas zu argumentieren. Und das kostet dann einfach wieder Zeit und das ist letztlich Zeit, die dann auch im Gesundheitswesen dann irgendwie kostentechnisch abgebildet wird. Also ich finde es schon spannend. Die Probleme verschieben sich so ein bisschen. Einfach diese nötige Zeiteffizienz, die wir vielleicht uns über KI-Tools irgendwann wiederholen können, die können sozusagen durch KI-Tools auf Patientenseite gegebenenfalls wieder rausgeholt oder beziehungsweise neu generiert werden. So im Sinne von, da wird wieder mehr Informations- oder Kontextualisierungsbedarf bei Ärztinnen und Ärzten geschaffen und das muss dann wieder mit Patienten besprochen werden. Also vielleicht auch noch so ein Aspekt, den man häufig nicht so bedenkt, aber ich erlebt es tatsächlich auch als ein häufig nicht benanntes Problem.
Ja, also guter Punkt, den wir mit auch einmal einordnen sollten. Und das ist gar nicht so leicht, weil da ja ganz unterschiedliche Interessen letztendlich auch wieder mit reinhängen. Also erstmal müssen wir ja festhalten, das, warum wir hier Medizin machen, ist ja für den Patienten. Also wir wollen, dass es Patienten besser geht, dass sie gesünder sind, weniger leiden und so weiter. So. Und dafür ist an sich auch Einigkeit besteht, glaube ich, darüber, dass optimalerweise wir einen möglichst gut aufgeklärten Patienten haben, der möglichst viel von seinen eigenen Erkrankungen versteht und deswegen auch alles, was rund um ihn passiert, besser einordnen kann. Das heißt, eigentlich ist das auf jeden Fall das Ziel. Dann müssen wir, glaube ich, auch noch festhalten, dass Ärzte ganz schön viel wissen, aber nicht alles. Und wir alle kennen, glaube ich, Beispiele, sei es für uns selbst, sei es für anderen Kollegen, wo wir halt Lücken hatten. Und wir müssen uns auch klar machen, dass es teilweise einfach auch unsere Eitelkeit ja angreift oder verletzt, wenn da ein Patient ist, der plötzlich etwas vielleicht sogar weiß, was ich nicht weiß. Und das kennen wir, glaube ich, auch als Kollegen untereinander, dass man manchmal einen Kollegen auf irgendwas hinweist, wo er vielleicht daneben lag, weil er Wissen nicht hatte. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das dann überspielen und dann offensiv quasi in Gegenwehr gehen und das nicht wahrhaben wollen. Und es gibt andere, die sich freuen über den Hinweis. Und so muss die Medizinkultur auch sein, dass wir versuchen, dadurch besser zu werden. Und natürlich ist es gar nicht so leicht, damit umzugehen, wenn vor mir ein Patient sitzt, der plötzlich vielleicht mehr weiß als ich, weil er sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, was nicht in meinem Bereich ist, was jetzt aber plötzlich relevant ist, aber ich habe nicht damit gerechnet, ich konnte mich nicht darauf vorbereiten. Und dann weiß ich es halt vielleicht gerade mal nicht. Das sind ja durchaus reale Situationen, die wir, glaube ich, auch von früher immer mal kennen. Das ist dann ja eigentlich erstmal gut, weil vielleicht dadurch bessere Medizin beim Patienten ankommt. Aber du hast recht, es gibt natürlich auch diese Patienten, die dann irgendwie da völlig falsch liegen und denken, in diese Richtung muss man jetzt Diagnostik machen und so weiter. In alle Richtungen gibt es das ja, von Überdiagnostik bis Unterdiagnostik. Sie wollen etwas nicht oder sie wollen etwas. Das hatten wir vorher auch schon, Wikipedia und Co. Jetzt kommt es über die KI. Ich glaube, die Qualität davon wird jetzt besser werden, trotz allem. ChatGPT ist da ja jetzt, und ChatGPT wäre trotzdem gar nicht so schlecht und Amos wird da noch besser sein, obwohl Amos sich ja primär an Ärzte und Ärzte richtet und sowieso noch viel dezidiertere Informationen gibt, was Leitlinien und so weiter angeht. Also an sich empowern wir den Patienten und natürlich wird es nerven, natürlich wird es teilweise mehr Arbeit erstmal machen, weil wir mehr erklären müssen, aber eigentlich ist es eine gute Sache und ich glaube, für die medizinische Versorgung, für die Gesundheit insgesamt der richtige Weg ist. Wir brauchen den empowerten Patienten, wir brauchen den Patienten, der mehr versteht und da müssen wir unsere Befindlichkeiten loslassen und sagen, erstmal ist das gut. Es senkt den Status des Expertenarztes ab, beziehungsweise es hebt den Patienten ran. Das ist etwas, was wir vielleicht erstmal nicht unbedingt mögen, aber an sich ist das genau die richtige Entwicklung. Nur so kann Medizin besser werden. Und das verändert so ein bisschen unsere Rolle, weil wir dann nicht mehr nur glänzen können mit exklusivem Wissen, aber eigentlich ist es halt für die Versorgung der richtige Weg, den wir uns stellen müssen. Auf der kriegen wir ja erst recht Superpower mit der KI dahinter und müssen es halt auch nutzen und müssen aber auch kritisch werden. Ich glaube auch übrigens, dass die Medizinkultur genau in diese Richtung schon längst geht. Wir sind da ja heute schon ganz woanders als vor 20 Jahren, wo man quasi keinen Chefarzt kritisieren durfte. Alle Chefärzte, die ich heutzutage kenne, egal ob älter oder jünger als ich, haben da ja eine ganz andere Kultur, die evidenzbasierter ist, die auf Kritik eingeht und die sagt, also nicht alle, die ich kenne, aber fast alle, die sagt, wir müssen offen miteinander reden können, auch auf Fehler uns ansprechen können, müssen Diagnosen und alles Mögliche in Frage stellen dürfen, damit halt was möglichst Gutes dabei rauskommt. Und dafür hilft das Ganze. Anderes Beispiel ist übrigens KI-basierte Dokumentation. Er schafft teilweise ganz schön lange Texte. Ne? Weil man nicht mehr schnell in Schnellschrift als Arzt quasi fast schon stenografiert und nur fünf, sechs Wörter in Rechner tippt, die man auch ganz schnell lesen kann, kommen plötzlich lange Texte dabei raus. Ganz schlimm ist es, wo einfach nur Sprache aufgezeichnet wird und man jetzt quasi reindiktieren kann. Dann hat man plötzlich so einen langen Lex und niemand im Dienst hat mehr Zeit, das zu lesen. Da brauchen wir als nächstes die KI, die das wieder zusammenfasst, damit wir im Dienst einen schnellen Überblick verschaffen können. Also wir sind gerade in so einer In-Between-Zeit, die wirklich Licht und Schatten hat und wo wir jetzt echt gucken müssen, dass es in die richtige Richtung geht. Und dafür ist ärztliche Expertise wichtig. Die darf sich da jetzt nicht raushalten.
Ja, also ich finde schön, dass du nochmal ärztliche Expertise, also gar nicht so Kompetenz, sondern Expertise tatsächlich, glaube ich, ist auch so das Stichwort, also Erfahrung, einfach Dinge gesehen haben, Dinge einordnen können. Mir ging es, glaube ich, gerade nicht um die gekränkte Eitelkeit von Ärztinnen und Ärzten. Mir ging es eher um diesen Mismatch von Zeit, die Patientinnen und Patienten mit beispielsweise einem ChatGPT Health verbringen können. Das baut Vertrauen auf. Ich weiß nicht, inwiefern Patientinnen und Patienten über Halluzinierungsphänomene Bescheid wissen, wie viel sozusagen die dann wirklich ungefiltert als Wahrheit übernehmen. Das wird sicherlich auch unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch. Aber wenn man jetzt 3, 4, 5 Stunden mit medizinischen Problemen, mit personalisierten Daten, mit dem Denken, dass es sich auf das Wissen der ganzen Menschheit bezieht, dann gehe ich zum Arzt, zur Ärztin und der hat 6 Minuten Zeit, um mit mir meine kardiale Situation zu besprechen. Das ist für alle Beteiligten gegebenenfalls unbefriedigende Situation, weil häufig einfach viele Dimensionen auch besprochen werden könnten und eigentlich auch sollten, um die Patienten auch wirklich abzuholen. Und das birgt einfach nur die Gefahr. Natürlich. Je besser die Informationen sind, mit denen die Patientinnen und Patienten dann kommen, desto im Idealfall einfacher ist es für die Behandler. Aber auch selbst dann gibt es ja immer wieder die Situation, dass auch Leitlinien, Empfehlungen gar nicht bei uns finanziell in der GKV abgedeckt sind. Und das schafft natürlich auch wieder so ein bisschen Konfliktpotenzial.
Da sind sicherlich ein paar unlösbare Probleme, aber die Alternative zu sagen, da haben wir lieber einen Patienten, der gar keine Ahnung hat und der dann nur staunt über die tollen Sachen, die wir ihm erzählen, das ist es ja nun mal auch nicht. Insofern an sich wollen wir halt genau diesen Patienten und es verändert die Rolle von uns, es verändert die ärztliche Rolle definitiv. Der Patient wird zunehmend, das ist jetzt schon der Fall, das Gefühl haben, naja, also das, was ich da im Internet gelesen habe bei ChatGPT oder Co., hat mir eigentlich mehr weitergebracht. Aber trotz allem, diese Erfahrung da einzubringen und als Arzt, ich habe halt schon solche Patienten wirklich gesehen. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied, etwas nur zu lesen. Das ist ja letztendlich genau der gleiche Unterschied, warum wir nicht am Ende des Studiums tolle Ärzte schon sind, weil wir, es steht zwar alles im Lehrbuch, ja, ChatGPT weiß auch nicht mehr als ein Lehrbuch, so, es steht halt da drin. Aber das, was die ärztliche Expertise ausmacht, ist ja dann ganz wesentlich auch die Erfahrung, ne? Und das ist auch das, was wir einbringen können und worauf wir, ja, Erfahrung bringt auch Nachteile. Mit Erfahrung hat man fast 2000 Jahre lang nur Aderlass gemacht. Also, aber evidenzbasierte Erfahrung quasi oder Evidenzbasiertheit und Erfahrung, das ist ja das, was gute Medizin ausmacht. Ja.
Vielleicht noch ein letzter Gesichtspunkt oder Gedanke. Also eine meiner Erkenntnisse von letzten Jahr waren, ich habe natürlich auch viel mit KI-Tools getestet in verschiedenen Bereichen und habe immer den Eindruck, so die bisherige KI oder die bisherigen KI-Tools, die, ich sag mal, auf dem Markt oder marktreif zur Verfügung stehen, die wirken häufig über so eine Art Produktivitätsfaktor. Also ich kann mal schnell eine Präsentation erstellen, ich kann mal schnell einen Text erstellen, ich kann mal schnell eine Recherche machen. Was ich aber gemerkt habe und was sich auch so ein bisschen vielleicht auch mit erklären kann, durch was wir gerade besprochen haben, ist, wenn man so die letzten Qualitätspunkte rausholen möchte, dann ist enorm viel, ich nenne es mal humane Intelligenz nötig. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum wir in der Medizin, wo wir einfach einen hohen Qualitätsanspruch haben, uns reichen häufig keine 80-prozentigen Lösungen. Wir haben es vorhin schon gesagt, wenn 20% der Entscheidungen Fehlentscheidungen sind und Patienten schaden, ist es nicht akzeptabel. Es gibt ja dieses Pareto-Prinzip, dass man mit 80% oder mit 20% des Arbeitsaufwandes auch 80% der Leistung eben erzeugt. Ich habe den Eindruck, manchmal ist die KI-Technologie heutzutage so eine Art Beispiel für das Pareto-Prinzip oder vielleicht sogar noch weniger. Mit weniger als 1% des Arbeitsaufwandes kann ich 80, 90% sozusagen der Leistung auch oder des Outcomes produzieren. Meine Frage ist, A, erstmal so eine Einordnung dieser Erkenntnis, würdest du die teilen? Und B, was erwartest du in Zukunft? Also wird das kontinuierlichen Problem sein oder wovon gehst du aus?
Ja, also wenn wir diese Large Language Modelle von der Stange nehmen, also wie ChatGPT, da wird das vermutlich so bleiben. Man muss sich halt immer wieder klar machen, worauf basieren die. Die basieren auf dem Wissen, was sie im Internet gefunden haben. So. Und wenn ich da irgendwie eine Frage stelle, keine Ahnung, Anfang des Jahres habe ich irgendeine Frage zum Krankenhaustransformationsfonds gestellt. Da war halt noch kaum Wissen. Das, was da rauskam, war Quatsch, stimmt einfach nicht, weil woher sollte das System das auch wissen? Oder kürzlich habe ich ein Ethikkapitel geschrieben, Ethik und KI, und habe dann auch nochmal ChatGPT gefragt, was es so meint. Und es war alles so auf Forenebene, ne? Was steht in den Foren drin? Also es war alles irgendwie mau. Und andere Bereiche kann es wiederum ganz gut. Also es ist halt von bis und gerade im Detail, hast du völlig recht, fehlt es dann oft und ist dann vor allem sehr abgedroschen, das, was man halt immer. Aber manchmal ist es auch ganz toll. Ich vermute, dass sich das einfach aufgrund der Technik auch nicht ändern lassen wird, weil dafür müsste man ja das Wissen, auf dem es basiert, menschlich bewerten. Das tut man, wenn man eine Wissensdatenbank darunter hat, die menschlich kuratiert ist. Aber wenn man sagt, ich nehme das ganze Internetwissen und sage vielleicht Wikipedia ist ein bisschen besser als der Rest oder so, dann passiert das halt nicht. So wird das halt auch bleiben. Also man merkt das auch wirklich, je nachdem, was man so für Fragen da reingibt. Wenn das Wissen ist, was eher so aus irgendwelchen Internetforen kommt, dann sind die Antworten oft katastrophal und wirklich, also ja, ich will nicht zu viele Beispiele gehen, aber da findet man was. Was ein bisschen trotz allem noch zusätzlich das Problem ist, ist dieses, und das merken, glaube ich, auch alle jetzt schon, und da gibt es ja inzwischen zig Studien, diese kognitive Auslagerung, ja, dass wir also, dass wir bestimmte Sachen gar nicht mehr selber denken, sagen, ich kipp's in ChatGPT ein, und das ist, also braucht man so ein bisschen Selbstdisziplin, dass man merkt dann oft, das Ergebnis, ja, auf die Idee wäre ich auch schon selbst gekommen, denkt man. Und dann, warum hat man es dann überhaupt eingegeben? Und ist es nicht viel schöner, dann einmal selber nachzudenken? Macht nämlich auch Spaß. Also Empfehlung jetzt gerade, wenn es nicht um nur medizinische Dinge geht, sondern auch andere. Ich finde es immer gut, so mache ich es inzwischen auch, dass ich selber vorarbeite, mir Konzepte mache und die lasse ich dann vielleicht nochmal challengen und sage, hier fällt dir dazu noch was ein. Und dann wird es richtig, da hilft es schon auch dann toll. Und dann kommen manchmal echt noch ein paar ganz gute Ideen. Und wenn das System dann sagt, nee, total toll, besser hätte ich es nicht machen können, dann freut man sich ja auch.
Ja, dieses Challengen lassen, Sparring, Dinge weiterentwickeln oder von einer anderen Perspektive nochmal aufzeigen lassen, das finde ich, klappt ganz gut.
Ja, und das ist insofern ist es schon eine tolle Entwicklung, was es da gibt. Und die Hauptherausforderung ist jetzt, wie kriegen wir das Ganze so gebahnt in Bezug auf die Medizin, dass gute Medizin dabei rauskommt. Und das ist wirklich nicht trivial. Also diese Sicherheit reinzukriegen, dass wir aufmerksam bleiben, dass wir unsere Expertise behalten, die weiterhin nötig sein wird und nicht einfach unser Wissen einfach nur komplett auslagern, sondern es da benutzen, wo es hilft, aber trotzdem das rein. Und das ist, also jetzt, wenn man nochmal an Chefarzt zurückdenkt, das ist wirklich was, wo man jetzt erstmal die richtige Kultur, auch Ausbildungskultur finden muss. Weder verbieten, noch zu viel nutzen, nicht zu viel vertrauen. Und das, es wird dazu Regulierung hoffentlich geben, aber bislang gibt es sie nicht. Und es ist auch schwierig, die gut zu machen. Es hängt wohl schon auch in der Verantwortung der einzelnen Abteilung, das gut zu gestalten. Und das ist nicht leicht. Am Ende braucht es halt eine KI-Medizinkultur, die ja, im Sinne der Patientenversorgung das Ganze gut gestaltet, aber natürlich auch im Sinne der Effizienz, weil wir haben ja nun mal nur bedingt Zeit.
Ja, zu KI-Medizinkultur, da kann man ja einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, aber tatsächlich, genau. Also auf der einen Seite will man Effizienz, auf der anderen Seite braucht man diese Lernerfahrung, weil wir gerade schon rausgearbeitet haben, diese Expertise ist das, was uns gerade ganz stark abhebt. Und wenn man die Expertise nicht mehr erlangen kann, dadurch, dass man einfach schon frühzeitig kognitive Prozesse auslagert, und gar nicht mehr Dinge so richtig intus lernen kann, wie jetzt früher, dann kann es schon schwierig sein. Ich meine, da denkt, glaube ich, jeder so ein bisschen an die Taschenrechnerregel früher in der Schule, dass man gesagt hat, okay, Taschenrechner gibt's, aber ab der und der Klasse.
Sehr gutes Beispiel. Der Taschenrechner ist ein super Vergleich, weil es auch zeigt, dass es nämlich jetzt einfach nicht nur, dass es nicht KI eigentlich das Thema ist, sondern Technik. Und an sich, dass wir Fähigkeiten abgeben, ist ja völlig in Ordnung, ne? Dass wir nicht mehr so gut körperlich untersuchen können wie früher, weil wir einfach jetzt tolle Ultraschallgeräte haben, ist schon okay. Medizin ist ja nicht schlechter geworden, eher besser. Aber trotzdem sind wir natürlich auch technikabhängig. Aber jetzt mal gucken. Und was auch wichtig ist, immer natürlich der Vergleich mit dem Status quo. Ist ja nicht so, dass bislang die Medizin perfekt war und jetzt wird sie durch KI schlechter, sondern es ist ja eher so, die Medizin hat den Anspruch an Perfektion. Da kommt sie aber eigentlich überhaupt nicht ran, weil wir schaffen es gar nicht, das ganze Wissen ständig zu verarbeiten. Dann könnte man unterbrochen bei PubMed rumhängen und dann auch noch die Evidenz bewerten und Patienten natürlich auch noch versorgen, damit man auch die Erfahrung sammelt. Also es geht ja nicht, weder hinter dem Wissen noch hinter den Daten, die Patienten produzieren oder die wir diagnostisch rauskriegen können, kommen wir hinterher. Plus finanzielle, personelle Ressourcen auch im Sinne von weiterführender Diagnostik und Therapie. Medizin ist suboptimal, genauso wie übrigens auch der Straßenverkehr suboptimal ist und vielleicht besser wäre mit selbstfahrenden Autos. Trotzdem lassen wir selbstfahrende Autos nicht zu, weil sie halt ab und zu mal Fehler machen, auch wenn Menschen viel mehr Fehler machen. Und auch da brauchen wir natürlich eine Gesamtgesellschaft, die Diskussion, die glaube ich auch jetzt, ich glaube, die geht gerade los schon. Trotzdem wollen wir eigentlich in der Medizin diesen Anspruch an Perfektion halten. Und ich denke auch, das ist das richtige Ziel.
Super. Als du das letzte Mal, also so eine Art Fazit gezogen hast in unserer letzten Folge, was du Chefärztinnen und Chefärzten empfiehlst, hattest du damals gesagt, es geht darum, KI-ready zu werden, so ein bisschen schon die Daten zu strukturieren, damit man später dann KI-Tools gut ansetzen lassen kann. Was wäre denn heute so ein bisschen nach den letzten 12 Monaten für dich jetzt so die Haupthausaufgabe für Chefärztinnen und Chefärzten? Ist es eher so, wie kann ich KI gestalten, dass man trotzdem lernt und effizient ist? Oder ist es doch eher, wie werde ich KI-ready?
Also ich glaube, dass das, was ich letztes Jahr gesagt habe, weiterhin hochrelevant ist, weil KI trotz allem nicht alles ist. Also die Strukturierung der Medizin und dazu gehört auch die Daten, das ist weiterhin wichtig. So. Nur ich brauche vernünftige Daten für alles Mögliche, nicht nur für maschinelles Lernen, KI, sondern auch um vernünftige Prozesse drauf abzubilden und so weiter. Das heißt, es ist weiterhin, finde ich, eine der ganz wichtigen Aufgaben jedes Krankenhauses, dass ich, wenn es noch nicht so weit ist, alles digitalisiere. So. Denn nur mit digitalen Daten kann ich vernünftig arbeiten. Das ist nun mal die Basis. Es gibt wunderbare Anwendungen, wo ich das gar nicht unbedingt für muss, weil ich halt quasi an dem ansetze, was ich rede, und am Ende kann ich sogar per Copy und Paste irgendwo rein rüber kopieren. Das ist etwas, was man wunderbar ja auch, wo man wirklich sich jetzt mit beschäftigen kann. Was gibt es da für Anbieter? Was sind die Systeme? Ich gehe davon aus, dass wir in einem Jahr, falls wir in einem Jahr widersprechen, dass dann es sich noch weiter verbreitet hat und überall KI quasi zuhört. Oder zumindest ist nicht überall, aber in sehr vielen Stellen. Aber das eine entlastet uns nicht von dem anderen. Also, wenn wir jetzt diese Möglichkeiten durch Sprachmodelle sehen, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, das, was wir tun können. Wir müssen die Geräte kritisch beurteilen und wir müssen sie vernünftig in unsere medizinischen Versorgungsprozesse so eingliedern, dass dabei weiterhin gute Medizin rauskommt. Und dazu gehört schon eine gewisse Form der Ausbildungs-KI-Kultur und der medizinischen Praxis. KI-Kultur, die das also sicherstellt, weil wir das nicht nur technisch lösen können, sondern da ist weiterhin unsere Verantwortung gefragt, die ja sowieso in der Medizin immer gefragt ist, aber hier auch ganz wichtig ist. Also diesen Verantwortungsteil können wir nicht auslagern. Wir sollten gucken, was da geht und das auch gerne nutzen, aber müssen immer den Gesamtprozess im Auge halten. Nicht nur die einzelne Aufgabe, wie dokumentiere ich, sondern auch, wie wird damit weitergearbeitet, was für Medizin kommt dabei raus und was bedeutet das so für den Gesamtbogen auch der Ausbildung. Und da gibt es halt noch nicht so unglaublich viele Best Practices. Insofern ist es spannend, was sich da jetzt tut.
Super, Kai. Ich würde auch das jetzt schon als Abschlusssatz gelten lassen. Ich bedanke mich herzlich, dass du heute da warst, dass wir jetzt nochmal so ein bisschen rekapitulieren konnten, was in den letzten 12 Monaten im Bereich KI sich entwickelt hat, wo wir da gerade stehen und was jetzt die Aufgaben sind. Kai, herzlichen Dank. Ich freue mich schon. Wir sehen uns vermutlich nächsten Januar wieder.
Ja, wenn nicht vorher.
Gut.
Auf dem Gesundheitswirtschaftskongress vielleicht. Also ja, vielen Dank für das Interview und die guten Fragen. Und wir sehen, da ist noch viel, viel, was man diskutieren kann.
Ich wünsche dir was und an alle Kolleginnen und Kollegen, machen Sie es gut und bis zur nächsten Episode. Tschüss.
Tschüss auch von mir.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.